Schaubefehl wird präsentiert von podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
Diese Episode wird präsentiert von Vidan, der neuen Mystery-Hörspielserie von Raimon Weber. Die erste Staffel Schrei nach Leben ist ab dem 7. Februar als CD-Boxset oder Download überall erhältlich.
Blackdale, im Schatten der Rocky Mountains.
Mein Name ist Miles Vidan, stellvertretender Sheriff von Blackdale.
Miles, es ist etwas Furchtbares geschehen.
Was? Lauf, Charlie! Lauf! Geh weg! Lauf!
Gib das Signal, auf das sie alle verrecken.
Vidan, Schrei nach Leben von Raimon Weber.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Schaubefehls. Wir sind zurück aus unserer kleinen Winterpause und damit willkommen im Jahr 2020. Schön, dass ihr wieder da seid und mit uns ein bisschen über Filme quatschen wollt. Bei mir natürlich wieder diesmal an der Digitalleitung der liebe Matze.
Guten Abend.
Hallo, hallo. Wie war denn deine kleine Auszeit?
Sehr angenehm, allerdings wenig erholsam. Es ist ja nur eins von vielen Projekten, an denen wir beide arbeiten. Und dadurch, dass es jetzt bei mir in der Ausbildung zumindest also im Volontariat allmählich auf die Zielgerade geht und wir dann so ein Projekt haben, ist es alles unendlich anstrengend. Und man kommt nach Hause, hat den gesamten Tag gefühlt nichts gemacht und trotzdem ist man müder als nach einem normalen Arbeitstag.
Das kenne ich.
Es ist furchtbar.
Ja, es ist schlimm, wenn man so vereinnahmende Hobbys auch noch hat, ne? Und die dann auch noch Zeit fressen. Und man nicht einfach jetzt mal wie andere Menschen einfach mal chillen kann.
Ey, ich freue mich tatsächlich so sehr, dass ich mir diese Switch zu Weihnachten geholt habe. Weil dann habe ich immerhin auf die 20 Minuten Bahnfahrt zur Arbeit habe ich so ein bisschen Zeit, um ein bisschen beim Pokémon zu grinden. Aber ansonsten ist halt tot. Also am Wochenende kommen wir mal dazu, eine Serie zu gucken. Dann halt auch ganz meistens. Aber ansonsten ist es echt schlimm gerade.
Ja, fühle ich. Man will ja dann trotzdem, also das Problem ist ja auch noch, dann wir reden ja auch über Popkultur, ne? Und dabei kommt man gar nicht zu Popkultur konsumieren, das ist furchtbar.
Überhaupt nicht. Das ist super merkwürdig. Ich habe auch Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich bin jetzt so auf einem Level, wenn ich mir bei Netflix irgendwie, wenn wir Filme gucken, dann ist es immer so, ja, etwas Neues, was auf der Liste ist, oder guck mal, ein Film, den man schon 10.000 Mal gesehen hat.
Ja. Lieber der Rewatch. Ich würde sagen, lieber der Rewatch und dann denkt man vor allem so, vielleicht kann ich nebenbei noch das und das machen, ich wollte eigentlich noch was erledigen und den kenne ich ja schon, da muss ich nicht so aufpassen. Ja.
Dafür hat man ja aber diesen Podcast. Und umso besser, dass jetzt die ganzen Ghibli-Filme kommen, weil da kenne ich außer zwei alle. Und dann ist das die perfekte Hintergrundbeschallung für sowas.
Ja, ich hatte da ein paar aufzuholen, aber das ist super. Wer es nicht mitbekommen hat, Netflix wird ab dem 1. Februar intervallmäßig immer am 1. des Monats, also am 1. Februar, am 1. März und am 1. April nacheinander schubweise alle Ghibli-Filme bis auf Grave of the Fireflies, also die letzten Glühwürmchen, weil für den haben sie nicht die Rechte.
Genau.
Werden sie alle Ghibli-Filme in Deutschland, also weltweit releasen, außer in USA und Japan, weil da sind auch andere Rechteinhaber am Start. Ja, ist witzig. Universal hat ja alle Ghibli-Filme in Deutschland die Rechte, außer eben Fireflies, den hat Kase.
Genau. Deswegen ist auch die Blu-ray von Grave of the Fireflies in genau den gleichen Style wie die ganzen die ganze Blu-ray-Sammlung halt von Universum. Ist allerdings ein bisschen schmaler und ein Tickchen höher. Das ist super, super kacke.
Ja, und hat oben dann diesen roten Kase-Flatscher halt noch an der Seite.
Ja, genau.
Ja. Dass die es nicht absprechen können. Verdammte Assis.
Ja. Naja, also irgendwie müssen sie sich ja schon noch irgendwie ein bisschen abgrenzen von dem ganzen Spaß, um zu zeigen, dass es halt etwas anderes ist. Aber ja, ist schon, sind dann allerdings dann auch eher Luxusprobleme, oder?
Das stimmt, das stimmt. Aber sie können heute ihre Rechte mal abtreten, die Idioten. Nein, Quatsch. Nein, natürlich nicht.
Und je nachdem, ob man ihn dazu zählt, natürlich Red Turtle, die rote Schildkröte, ist auch nicht dabei.
Ah, stimmt, stimmt. Okay, ja. Ich glaube, der gehört in Deutschland auch jemand anders, oder?
Ich weiß gar nicht, wo da die Rechte
liegen. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, der ist ja auf Prime, oder?
Auf Prime oder Netflix?
Ich meine, auf Prime ist er, meine ich.
Müsste aber, ist er eigentlich.
Naja, aber auf jeden Fall der ganze Rest, vor allem die Klassiker, kommen alle.
Ja, habe ich richtig Bock drauf. Halt, ich kenne noch nicht Schloss im Himmel. Zumindest habe ich da den nicht ganz gesehen. Und Earthsea. Ansonsten kenne ich die alle. Und dann kommen die beiden jetzt nochmal schön nachholen.
Ja, ist echt schön. Vor allem, es war erst ein Gerücht im Umlauf, dass Netflix die ganzen Filme neu synchronisieren wird. Da war schon helle Aufruhr im Netz. Aber wie jetzt bestätigt wurde von einer Anime-Seite, die sich da Infos direkt von Netflix eingeholt haben, wird die Original-Synchro, die deutsche, bei allen Filmen dabei sein. Das freut dann die Fans auch.
Mich auch. Also, es ist immer so merkwürdig. Ich würde mich nie zu den großen Anime-Fans zählen. Aber es ist ja trotzdem, ich guck den Kram ja immer noch super gerne und alles.
Ja, aber Ghibli natürlich auch was ganz Besonderes ist, ne? Die heben sich ja auch schon nochmal, auch gerade qualitativ natürlich sowieso, aber auch von der ganzen Inszenierung ja doch nochmal ab, so von dem typischen Anime, sag ich mal, auf jetzt salopp gesagt, ja. Also, die haben ja noch eine ganz andere Inszenierungsweise, was jetzt so der Durchschnittsanime angeht.
Und weil es einfach auch Filme sind.
Ja, also
ich glaube, viele verbinden mit der Kunstform immer, es sind für mich auch zum Beispiel mehr Serien.
Hm.
Dann hat man halt mal einen Your Name oder I Want to Eat Your Pancreas oder so, die dann auch durchaus mal rüberschwappen. Aber das kommt gar nicht so häufig vor.
Ja, es kommt auch jetzt erst gerade in den letzten Jahren wieder, dass da so wirklich ein paar Hochreiter dabei sind, ne, die international auch so wirklich Anerkennung kriegen. Aber ja, das ist ja, was ich meine. Das sind ja so Filme, die auch einfach so eine universelle Sprache sprechen. Ne? Die haben Themen, die sind halt nicht unbedingt auf den asiatischen Raum gemünzt. Ne? Die sprechen halt global Themen an, die sprechen allgemeine Themen an. Und wie gesagt, sind nicht durchzogen von diesem klassischen Anime-Style. Die sind sehr konventionell gedreht, so, ne? Eben wie Spielfilme. Von daher funktioniert es da wahrscheinlich einfach besser. Witzigerweise auch, ich schaue Anime eigentlich immer nur im O-Ton auch, weil meistens die deutschen Synchros auch nicht so fantastisch sind, finde ich zumindest. Aber bei den Ghibli-Filmen sind die immer sehr, sehr gut.
Ja, alleine bei Ponyo hat man Christian Tramitz als Unterwasserhexer. Allein das ist schon mega. Ich gucke jetzt gerade, wenn ich Zeit habe, gucke ich gerade Haikyuu auf Netflix, haben sie ja 3 Staffeln. Ich finde die deutsche Synchro eigentlich ganz geil.
Okay, ich glaube, die kenne ich gar nicht.
Aber ist halt, also die Serie oder die Synchro?
Die Serie.
Ist Volleyball-Anime.
Ah, okay.
Sport-Anime, beste. Liebe ich.
Mila Superstar kenne ich.
Ja, Tsubasa kennst du auch, ne? Neues Spiel, oder überhaupt ein Spiel. Ich bin gespannt.
Also kommt ein Game zu, ne? Ja,
ja, genau, kam heute die Ankündigung.
FIFA und Konkurrenten.
Ich hab Bock drauf. Wollen wir zu den Filmen kommen, bevor wir uns jetzt in ganz, ganz merkwürdige Gefilde begeben?
Ja, lass uns mal über Filme sprechen. Wir haben ja heute wieder 2 sehr interessante Sachen dabei. Einmal einen Klassiker und einmal einen einen verwitzten Dänen, sag ich mal. Und,
so kann man es nennen.
Und wer fängt denn an heute?
Ich fange mit dem Film an.
Dann erläutere uns, wie du Mads Mikkelsen findest.
Ich habe von dir bekommen dänische Delikatessen aus dem Jahre 2003, wenn ich mich nicht irre. Und wir hatten das mal wieder ausnahmsweise, dass beide Blu-Rays hatten. Das heißt, wir können jetzt auch den Klappentext vorlesen. Übrigens, Stern hat geschrieben, eine höchst amüsante, rabenschwarze Komödie.
Ich will nicht wissen, wie vielen Kritiken zu diesem Film das Wort rabenschwarz verwendet wurde. Vermutlich in allen.
Reichlich. Ach, übrigens, ich sollte mich vielleicht noch dafür entschuldigen. Ich musste leider meine Spülmaschine anmachen. Das könnte sein, dass man es im Hintergrund hört. Und da das Aufnahmeprogramm irgendwie gerade andauernd meine Lautstärke hochstellt, während ich rede, naja, schauen wir mal.
Bjarne, das habe ich dir nie erzählt. Meine Eltern sind gestorben, als ich noch sehr klein war.
Doch, das hast du.
Oft sogar.
Ja. Bürste haben mich immer fasziniert, wissen Sie. Man könnte schon fast sagen, dass es sogar etwas Mythologisches hat. Ein Tier zu töten und anschließend steckt man das Fleisch höhnisch in dessen eigenen Darm.
So geht's nicht weiter, Bjarne. Wir müssen unseren eigenen Laden aufmachen.
Jetzt steigt dir die Wurst aber zu Kopf. 2 Millionen sind viel Geld.
2 Millionen? Wo hast du denn die Zahl her? Er sagte 1 Million für jeden.
Das sind doch 2 Millionen.
Was soll denn jetzt die Diskussion?
Bjarne! Entschuldigung, würdest du gern zur Eröffnung von der Metzgerei kommen? Und dafür gibt es so Karten. Oh.
Da fehlt nur noch ein bisschen Schwein und hier Rind. Wir haben Eröffnungsangebote, wir haben Luftschlangen. Wieso kommt niemand?
Ich muss weg.
Ja, bis gut.
Sven hat Minderwertigkeitskomplexe. Und Bjarne hat seine Freundin. Beide verbindet eigentlich nur eins. Sie sind Metzger und hassen ihren tyrannischen Boss Holger. Um dieser Knechtschaft zu entkommen, öffnen sie gemeinsam eine eigene Metzgerei. Doch in der dänischen Provinz fehlt ihnen die Kundschaft. Erst ein bizarrer Zufall beschert Bjarne und Sven die neue kulinarische Sensation Chicky Wickies. Den beiden geht jedoch schnell die mysteriöse Geheimzutat für ihren Verkaufsschlager aus und wenn sie dick im Fleischgeschäft bleiben wollen, müssen sie ab sofort alle moralischen Skrupel über Bord werfen. Wer das DVD- und Blu-ray-Cover kennt, der weiß wahrscheinlich schon, in welche Richtung das alles geht. Kannibalismus ist ein großer Teil dieses Films.
Ich fand aber der Beschreibung dick im Geschäft gut übrigens.
Wow. Ja, also, es ist ein dänischer Film aus dem Jahre 2003, wie gesagt, mit Mads Mikkelsen als sehr schnell schwitzender Sven und Nikolai Likas als Bjarne, der, ich hatte Adams Äpfel irgendwann mal angefangen und so, als ich Bjarne gesehen habe, war so, ha, auch ein Nazi. Ich weiß nicht, weil diese Verbindung kam sehr, sehr schnell irgendwie. Ob das jetzt mit dänische schwarze Komödien und Glatzen zusammenhängt, ich weiß es nicht. Den Lee Kars, den kennt man vielleicht inzwischen von den skandinavischen Krimis. Der hat in diesen, ich glaube, es waren die Jussi Adler-Olsen-Filme, hat er den Kommissar gespielt.
Ah, ja.
Also zumindest in einen, also jetzt nicht Wallander, das ist ja schon ein bisschen älter, aber er hat halt in einem dieser Schweden, also Schweden-Dänen-Krimis, war er der Hauptermittler und Mads Mikkelsen ist ja inzwischen einfach ein durchaus bekannter Schauspieler, international angesehen. Schon mal eins vorweg, die Haare von Mads Mikkelsen haben mich so aufgeregt, das sah so furchtbar aus.
Er sieht in dem Film sowieso total durchaus einfach. Das ist, okay. Er schmeichelt sich selber nicht gerade.
Nein, aber gehört ja vielleicht dazu. Wo ich ein bisschen verwundert war jetzt gerade bei der Inhaltsangabe, bis Bjarne eine Freundin bekommt, dauert das relativ lange in dem Film.
Das stimmt. Sie tun so gerade, als ob das so aus einer Situation wäre, ne?
Weil das Witzige an der gesamten Geschichte ist, so fängt der Film an, dass Sven mit seiner Verlobten eine Grillparty inszeniert, um Bjarne zu verkuppeln. Und das funktioniert eher so semi-gut, weil Bjarne, das merkt man relativ schnell, ist ein sehr verschlossener Mensch und er wirkt im ersten Moment ein bisschen asozial, kifft unendlich viel. Ich dachte am Anfang, es wären normale Zigaretten, bis er gesagt hat, ich rauche so 12 bis 14 Joints am Tag. und ja, also so fängt der Film an und der Holger mit einer unfassbar geilen Synchronstimme. Ich liebe die. Ich habe ihn auf Deutsch geguckt übrigens, wo wir gerade Thema O-Ton
haben. Mache ich bei dem auch eigentlich immer, ja, weil Dänisch mit Untertiteln ist mir meist zu anstrengend irgendwie. Ich weiß nicht wieso.
Wobei ich Dänisch eigentlich ganz gerne höre. Also generell skandinavische Sprachen finde ich eigentlich, zumindest phonetisch, eigentlich immer ganz schön.
Also ich habe ihn auch schon mal im O-Ton geguckt, aber den kann man auch wirklich einfach sehr gut auf Deutsch gucken. Der hat eine sehr gute Synchro auf jeden Fall.
Ja. Also die arbeiten halt bei Holger und weil Sven in Reimer nicht aufpasst, frieren sie in ihrer eigenen, also sie machen dann ihre eigene Metzgerei auf und Sven friert aus Versehen den Elektriker ein. Und am nächsten Tag kommt Jane rein, Sven, ja, und es tut mir leid und alles. Und ich musste ehrlich gesagt ein bisschen an Lamas mit Hüten denken. Mit, wo sind seine Hände, Karl? Weil Bjarne kommt in diesen Kühlraum und weiß halt als Zuschauer, okay, der ist tot. Und dann guckt er so runter und da fehlt ihm einfach schon ein Bein.
Ja, genau. Das tötet Menschen.
Karl! Das wusste ich nicht. Auch eine der wenigen YouTube-Videos, die auf Deutsch besser sind als auf Englisch.
Nun gut. Du hast übrigens übersprungen, deine Erwartungen übersprungen.
Oh ja, pardon.
Fällt mir gerade ein.
Ich bin einfach direkt reingegangen. Ja, die Spülmaschine verwirrt mich vielleicht ein bisschen.
Ja, das kann ich verstehen. Spülmaschinen haben ja auch so eine, das ist ein bisschen so wie mit Mikrowellen bei den 5G-Aluhut-Leuten, ne? So Spülmaschinen so ändern das Hirn. Da muss man aufpassen.
Ja. Ich hatte eine extrem dunkle, einen extrem dunklen und fiesen Film erwartet. Mit einem richtig, mit fiesen Witzen, über die man halt lacht, weil man ein Mensch ist und scheiße, aber die beim zweiten Mal immer, wo einem das Lachen in den Hals stecken bleibt. Mhm. Das liefert der Film nicht so wirklich. Es gibt einen ganz, ganz schmalen Grat, den der Film geht. Und zwar ist das, was die beiden machen, vor allen Dingen Sven, Bjarne versucht sich da immer so ein bisschen mehr rauszuziehen, es ist, die töten Menschen. So. Und verfüttern das an die dänische Provinz. Und der Film versucht aber trotzdem weiterhin, diese beiden als, nicht als Identifikationsfiguren, aber halt als Hauptfiguren weiterhin darzustellen und zu zeigen, wie die da hinkommen. Das funktioniert mit Bjarne deutlich, deutlich besser, weil er eine richtige Geschichte spendiert bekommt. Bei Sven funktioniert das so ziemlich null, weil es einfach nur Dialog ist. Sven, also Mads Mikkelsen, erzählt immer, was ihm widerfahren ist. Und man sieht nur das, was er macht. Bei Bjarne, der bekommt einen richtigen Subplot mit seinem Zwillingsbruder, Eigli, und halt der Astrid. Und das ist zum Beispiel so eine Sache. Fandest du Eigli witzig?
Ja.
Ich halt null. Ich
muss jetzt schon wieder lachen, sorry.
Ich hatte viel mehr Mitleid und mich hat gegen Ende passieren da halt auch so zwei, drei Dinge. Und ich habe richtig mitgefühlt. Und das ist vielleicht eine Sache, eigentlich ist halt, der ist 7 Minuten zu spät gekommen aus dem Mutterleib und dementsprechend durch die Sauerstoffmangel wahrscheinlich ist er zurückgeblieben und er liebt Tiere, ist deswegen Vegetarier und das, man bekommt durch diese ganze Geschichte von ein extrem gutes Psychogramm von Bjarne und der Film driftet manchmal sehr, sehr stark in Richtung Tragödie ab. Was da alles passiert ist, möchte ich jetzt, glaube ich, nicht unbedingt spoilen, weil sich das Ganze sehr, sehr spannend aufbaut, in meinen Augen, und auch so ein paar Überraschungen parat hat, die ich diesem Film einfach nicht zugetraut hätte. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass es sich wirklich nur um diesen Fleischerei-Fachverkäufer handelt. Mhm. Aber was da noch alles zukommt, fand ich ganz, ganz große Klasse. Das war richtig, richtig geil. Das hat dann allerdings halt zur Folge, wie ich schon meinte, dass dass gerade Sven halt so ein bisschen hinterüberfällt. Aber dieses ganze Ding mit Eigli, das ist eine unfassbar tragische Figur. Und ich weiß halt nicht, es ist vielleicht dann auch eine inszenatorisch clevere Sache, das Ganze so zu machen. Du kannst drüber lachen. Und für mich ist das alles eher tragisch.
Ja, es ist ja wieder, das sieht man ja wieder, wie Sachen aufgenommen werden, ne? Und wie verschieden man Dinge interpretieren kann. Also natürlich ist es eine tragische Figur, aber er wird ja auch sehr trotzdem sehr überinszeniert und er hat ja einfach Momente, also man lacht ja auch irgendwie nicht über ihn, sondern die Situationen, die aus ihm entstehen und die mit ihm entstehen, das sind ja die die Sachen, die es halt irgendwie lustig machen oder wie er mit anderen interagiert und so weiter. Und ja, aber wie gesagt, klar, da merkt man halt, wie der Film wirken kann oder welche verschiedenen Facetten dabei bei einem zum Vorschein kommen, ob man eher sich eben auf die, sag ich mal, den Humor oder den schwarzen Humor fokussiert oder ob man wirklich auch bei der Geschichte wirklich mitfiebert, sag ich mal.
Das ist nämlich auch so eine Sache. Ich hätte nicht gedacht, dass er mich emotional dann doch so packt. Also man hat natürlich diese ganzen, es ist schon sehr, sehr makaber natürlich, was die beiden machen und Sven, wie er immer nach Ausreden sucht für alles, was er macht. Und ja, es ist schon einigermaßen lustig, aber trotzdem, diese weitere Ebene hat mich dann doch mehr berührt, als ich es gedacht hätte und hat mich auch mehr mitgenommen als der, ich sag mal, eigentliche Hauptplot. Mhm. Weil das ist relativ simpel. Es gibt eine Art, ja, noch nicht mal ein Twist, aber der Holger, der möchte denen natürlich nicht so glauben, dass sie jetzt auf einmal so eine tolle Geschäftsidee hat. Und wie er den beiden auf die Schliche kommt, eigentlich ist halt schon ultra weird und an den Haaren herbeigezogen. Aber das ist dann so eine Punkte, das ist halt so eine Sache, das ist ein Plotpunkt, den schlucke ich halt und dann ist auch gut.
Also ja, ohnehin halt, ne? Also an den Haaren herbeigezogen ist natürlich so einiges. Auch, dass die so relativ lange mit dem allen durchkommen, was sie da machen. Da kann man
das ist auch streiten. So eine Sache. Ich habe echt eine. Ich konnte nicht so ganz verorten, wie lange der Film so geht. Also über welche Zeitspanne.
Also es kann eigentlich nur weniger, wenn überhaupt weniger Wochen sein, nicht, aber es fühlt sich an wie Tage, so drei oder so.
Ja,
aber sie bauen irgendwie ja ein erfolgreiches Geschäft aus und ist. Also sie
und Sven kauft sich ja einen fetten Wagen.
Sie kriegen ja einen Hype und so, ne? Das braucht ja schon ein paar Tage. Also so ein paar Tage, eine Woche wird das schon sein. Also ja.
Und dann kommt noch so eine weitere Sache hinzu. Ich weiß nicht, ob das so eine Eigenheit von dänischen Filmen ist. Und wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, warte mal, hat von Trier Festen gemacht? Oder wer war das?
Welchen?
Das Fest heißt der. Das war der erste Dogma-Film. Ist das auch ein dänischer? Das war Thomas Winterberg. Das müsste auch ein dänischer. Genau, ein dänischer Film. Das Fest, falls den jemand nicht kennt, war der allererste Film, der unter der Dogma-Bewegung entstanden ist. Ein ganz, ganz, ganz fantastisches Drama. Und ich weiß nicht, ob das an dänischen Filmen liegt. Ich finde die immer arg unterkühlt.
Ja, sind sie auch, ja. Aber das haben die Skandinavier eh an sich auch, egal ob es norwegische oder so, also die ganzen Filme von denen wirken, weiß nicht, muss irgendwie da an der Luft liegen. die haben immer so eine misanthropisch unterkühlte, entrückte Art, so.
Ja, aber auch so vom Inszenieren her wirkt das alles super emotionslos. Mhm. Bei Das Fest funktioniert das alles, weil es zu diesem Dogma-Ding gehört und weil es auch zur Geschichte gehört. Jetzt bei einer schwarzen Komödie ist es halt so, also ein bisschen haben mir da die Emotionen gefehlt, abseits dessen, was natürlich erzählt wird.
Ich finde halt, also für mich gerade auch hier wieder, für mich macht das gerade aus.
Ja, ja, also es ist
also, weil da ja eigentlich Sachen passieren, wo in anderen Inszenierungen aus anderen Ländern würde sicher überinszeniert sein. Da würden Emotionen überspielt. Da würde alles Überfluss wahrscheinlich vorhanden sein. Und es wäre alles wahrscheinlich super hart geschnitten und ultra seltsam und crazy Dialoge. Und hier ist es halt einfach irgendwie, entweder ist es für alle total normal oder aber sie sind geschockt, aber zeigen es, also sehen dabei aus, ob sie gerade Kaffee bei Oma essen irgendwie und sind so völlig so, ja, wie du sagst, kühl und trocken dabei, weil du die Emotionen dann irgendwie gar nicht siehst und sie damit aber ganz anders umgehen, als du es jetzt erwarten würdest. Und ich finde, das macht aber dieses Filmemachen von denen wieder aus.
Ich finde es auch, dass es halt an manchen Stellen halt ultra gut passt. Halt, Bjarne ist unfassbar trocken die gesamte Zeit. Ja. Und da passt das auch. Aber wie gesagt, wenn dann Holger ihnen auf die Schliche kommt, ist es so, ja, okay. Es ist halt, dadurch wirkt das alles ein bisschen mehr wie ein Film und weniger wie jetzt, in Anführungszeichen, jetzt natürlich eine reelle Geschichte.
Es ist fast wie ein Theaterstück, fast schon so ein bisschen.
Ja, das stimmt. Das könnte man, ja, das passt eigentlich ganz gut. Ja. Ich hatte dann, der Film geht ja auch 1 Stunde 45. Ich hatte eine gute Zeit und dann kommt das Ende. Ich saß davor, das Ende kommt und ich war so, ja, Und ich habe den mit meiner Freundin geguckt, die den auch soweit ganz gut fand. Und sie war aber, sie hat es dann ausgesprochen so, was soll mir das Ganze jetzt irgendwie sagen? Ich weiß, Filme müssen nicht immer eine Aussage haben. Aber gerade bei schwarzen Komödien, da denke ich halt vor allen Dingen an hier Very Bad Things, da ist es halt jetzt keine Moralkeule, aber am Ende ist es halt einfach Kacke für alle Beteiligten. Und hier, das Ende ist irgendwie weird. Also man hat dann die Auflösung, warum das alles so abläuft, fand ich ganz charmant, weil es dann auch diesen ganzen Außenseiter- und Losertum doch nochmal einen schönen Spin gegeben hat. Aber ey, diese Endszene fand ich ultra merkwürdig irgendwie. Das hat nicht so richtig zum restlichen Film gepasst.
Ja, das stimmt, die springt sehr raus, das stimmt, ja. Und klar, natürlich kann man da sagen, die ist ja, die ist auf dem, die funktioniert auf dem Papier eigentlich nur und sie machen es trotzdem.
Ja.
Ja, muss man mögen. Also ich finde das Ende nicht so schlimm. Es ist genauso seltsam wie der Rest des Films eigentlich auch in allen seinen Bestandteilen. Aber ich verstehe schon, was du meinst, ja.
Ist tatsächlich auch eine Sache, die ich jetzt so, man findet zu dem Film nicht viel online, leider. Aber die wurde durchaus häufiger bemängelt, habe ich das Gefühl. Und ich kann absolut verstehen, wieso. Es war auch überhaupt nicht mein Fall. Aber bis dahin ist der Film sehr unterhaltsam. Er ist enorm kurzweilig. Also die Zeit vergeht recht flott. Die Schauspieler sind klasse. Mads Mikkelsen und Nikolaj Likas sind super in ihren Rollen. Ich würde gerne wissen, wie viel Liter Wasser sie für Svens Schweiß ausgegeben haben, weil das ist schon sehr, sehr krass.
Das ist so eklig, wie er einfach die ganze Zeit schwitzt.
Ja. Ich mag auch die Stimmung in diesem Dorf und alles und wie gesagt, ein paar überraschende Sachen dabei. Erstaunlich tragisch, was ich in dem Sinne nicht vermutet hätte, aber insgesamt ein rundum unterhaltsamer Film. Es ist jetzt für mich kein großes Highlight, aber es ist jetzt auch, also ich könnte mir den durchaus vorstellen, so in einem Jahr, dass ich mal wieder denke, ach, den kannst du den mal wieder reinschmeißen. Oder bei Netflix gucken, während man zwischendurch irgendwas anderes macht, wo wir das Thema schon mal haben.
Ja, aber ich finde es wirklich interessant, dass er mit dir doch so auch auf der emotionalen Ebene so stark funktioniert hat. Das ist schon. Also,
weil
ich verstehe halt schon, wo es herkommt und ich habe ja auch meine Momente, aber ich glaube nicht, ich bin da doch eher wirklich an der, ich nehme den dann, ich sehe den insgesamt einfach doch irgendwie leichter, weil er so abgedreht ist. Das hätte ich nicht, gar nicht so erwartet, dass er dich da wirklich so richtig packt, richtig.
Weil er sehr viel, das macht er extrem clever, dieses ganze Setup-Payoff-Ding, weil du siehst Dinge, die im ersten Moment nicht so wichtig erscheinen und da baut der Film allerdings dann weiter oben drauf.
Mhm.
Und das fand ich halt sehr, sehr stark.
Ja, verstehe ich.
Hast du eigentlich mal Sweeney Todd gesehen?
Ja.
Musste ich auch zwischendurch kurz dran denken.
Ach so, ja, natürlich. Die Pasteten. Hab nur gefehlt, dass sie anfangen zu singen.
Ja.
Hätte ich auch gut gefunden. So eine kleine Musical-Einlage von den beiden.
Hätte gepasst.
Wie sie das Elektrikerbein absäbeln. Ich finde es aber auch wirklich so gut hier, wie die, wie heißt er, von Mads Mikkelsen die Figur, Svent?
Genau,
ja,
Svent.
Also auch wie abgebrüht er ist, ne? Also wie für ihn, wie normal er das Ganze direkt auch hinnimmt und einfach nur sieht, okay, das bringt Profit, das machen wir. Das ist so, Digga.
Der ist halt einfach durch.
Komplett.
Auf allen Ebenen.
Ja. Den hat das Leben und der Schweiß gezeichnet.
Ich war im Fernsehen. Boah.
Naja.
Er ist ein bisschen eklig, ja.
Mit den Worten, Mads Mikkelsen ist ein bisschen eklig. Geht's mal weiter bei dir, mein Lieber.
Ja, aber freut mich, dass er dir gefallen hat. Ich bin ganz bei dir. Es ist kein Highlight. Aber wie du sagst, es ist ein Film, den kann man sich immer wieder mal, und wenn da zwischen 2-3 Jahre Pause liegen, aber an den denkt man trotzdem irgendwie wieder mal. Der kommt immer wieder hoch, weil er trotzdem durch diese ganze Obskurität, finde ich, im Kopf bleibt. Also den vergisst du nicht mehr. Und manchmal denkst du so, Delikatessen. Und dann haut man den rein. So ein Film ist es quasi, finde ich. Von daher, freut mich, dass der dir getaugt hat. Ja, wir kommen zu meinem Film. Wieder mal kann ich eigentlich meine Rede halten. Ich kann sie einfach reinkopieren von den anderen Folgen.
Ich würde es so witzig finden, wenn du es jetzt wirklich machen würdest.
Wo du mir einen Klassiker gegeben hast, in dem ich sage, ich hatte großen Respekt. Ja, du hast mir gegeben, der Club der Toten Dichter oder auch Dead Poets Society von 1989. Ein Film, den ich ja kläglicherweise wirklich bisher noch nicht kannte. Hab dafür auch schon wieder sehr viel Rüge bekommen auf Social Media. Gruß geht raus an meine Timeline. Kann ich ja verstehen. Und ich habe auch die Blu-ray von dir bekommen. Der Film wurde gedreht von Peter Weir. Das ist der Regisseur, der auch unter anderem die Truman Show oder auch Master and Commander mit Russell Crowe inszeniert hat.
Den ich immer noch mal ein zweites Mal sehen möchte, weil ich habe den damals im Kino gesehen und bin da raus und war so, Mensch, der war ganz schön geil.
Ich hatte den auf DVD, habe den mittlerweile verkauft, weil ich DVDs aussortiert habe und habe ihn beim Aussortieren nicht positiv im Kopf gehabt und habe ihn verkauft. Ich müsste ihn eigentlich auch nochmal gucken. Ich hatte aber keine Lust, die DVD zu gucken. Deswegen vielleicht mal auf Prime irgendwann nochmal. Ich weiß nicht. Ich fand den sehr lang und irgendwie auch langatmig. Das weiß ich noch.
Ich weiß auch noch, dass er sehr lang ist.
Nicht so. Er hat auch Überlänge. Ja, genau. Aber das Problem eben war, ich fand ihn damals, als ich ihn geguckt habe, auf jeden Fall nicht, er hat seine Länge nicht getragen. War ja noch jünger, ist auch schon wieder ein bisschen her, natürlich. Von wann ist der? 2002 oder irgendwas? Keine Ahnung.
Ja, nicht ganz so schlimm, aber wäre vielleicht eine Idee für eine eventuelle Sonderfolge namens Long Time No See.
Sollte drüber reden. aber gut. Kommen wir später zu Schifffahrern. Erstmal ein bisschen Unterricht. Und zwar, wie gesagt, Club der Toten Dichter mit Robin Williams, natürlich im Lead. RIP und so. Ein großartiger Actor. Und zudem mit Ethan Hawke, und einer sehr jungen E-Rolle. Und Robert Sean Leonard. Auch dabei, hier ist quasi in den beiden Haupt-Nebenrollen.
Gentlemen, wie lauten die vier Grundprinzipien?
Tradition, Ehre, Disziplin, Leistung.
Wanne hoch.
Die Walton Academy für Jungen. Eine Bildungsstätte der zukünftigen Elite Amerikas. Eine Institution, die sich der Leistung, dem Erfolg und der Konformität verschrieben hat. Eine Schule, deren strenge Maßstäbe von jedem Lehrer aufrechterhalten werden, mit einer Ausnahme.
Na, Mr. Overstreet, was ist? Mr. Anderson, sind Sie ein Mann oder eine Amöbe?
Die Sprache wurde nur zu einem Zweck entwickelt und der ist...
Um zu kommunizieren?
Nein, um Frauen zu umwerfen.
Mr. Keating! Some people like a rock, some people like a road, but moving and a grooving's all satisfied, my soul
is never parted. Touchstone Pictures zeigt Robin Williams als John Keating. Lehrer.
Ist das etwa ein Dolch, den ich hier vor mir sehe?
Philosoph.
Ich mag Ballen, er kriegt 42 Punkte, auch wenn man nicht danach tanzen kann.
Redner.
Okitos, begleite deinen Freund hierher.
Und Gründer des Clubs der Toten Dichter.
Sind das Jungs, die rumhocken und irgendwelche Gedichte lesen?
Nein. Gong.
Trotzdem, danke fürs Mitspielen.
Das ist der Club der Toten Dichter.
Und ich werde auch einmal auf deiner wunderschönen Blu-ray, die du mir gegeben hast, den Text verlesen. Carpe diem. Nutze den Tag ist der wichtigste Lehrsatz des Englischlehrers John Keating, gespielt von Oscar-Preisträger Robin Williams. Mit großer Ausstrahlung und neuen Lehrmethoden bringt er die gesamte Schule, ein Internat für Jungen und ihre starren Traditionen völlig durcheinander. Mit Humor und Menschlichkeit kämpft er für Poesie, Liebe und Fantasie, die das Leben lebenswert machen. er lehrt seine Schüler, Persönlichkeit zu entwickeln und sich selbst treu zu bleiben. Doch damit macht er sich unbeliebt, seine Gegner schrecken vor nichts zurück und ein Verräter ist schnell gefunden. Ja, gibt's hier irgendwelche...
Nicht so schnell, aber ja.
Das stimmt, nicht so schnell, aber dafür hart. Ich guck gerade, es gibt keine Pressezitate. Der Film hat einfach...
Nee, stimmt.
Den Film hat niemand besprochen. Gibt keinen.
Wir sind die Ersten.
Ja, der ist sehr unbekannt. Das ist ein Indie-Film. ja. Also, das habe ich erwartet. Wie gesagt, ich kann es wirklich fast kopieren. Es ist wieder ein Klassiker. Es ist ein Film, wo viele Menschen sagen, das ist großes Kino. Der hat sehr viele 5-Sterne-Wertungen in meiner Letterboxd-Timeline. Das heißt...
Unter anderem von mir.
Unter anderem von dir. Und was soll ich sagen, natürlich waren meine Erwartungen entsprechend schon groß und ich habe einen rührenden Film erwartet, ich habe einen schönen Film erwartet, ich habe einen Robin Williams Film erwartet, denn er hat nun mal einfach auch eine Handschrift hinterlassen in den Filmen, die er mitgespielt hat, und ich habe einen Film erwartet, der mich irgendwie zum Nachdenken bringt, der mich mal rührt, mal vielleicht aus dem Lachen bringt und aber auch vielleicht nachdenklich stimmt. Und ja, schauen wir mal, was er geschafft hat davon. Im Endeffekt, der Film im Großen und Ganzen, so das Überbordende ist ja im Endeffekt, es geht ja so um Regeln, um Machtstrukturen, auch Ausnutzen von Machtpositionen und auch so der Unterdrückung eben der Freiheit. Ne? Es geht ja hier um diese Schule, Welton, ja genau, Welton heißt sie, oder auch von den Schülern genannt Helton, weil sie so schrecklich und furchtbar ist und so nicht schlechten Ruf, sondern sie hat einen sehr guten Ruf, denn es ist eine Elite-Schule, ein Elite-Internat, quasi eine Elite-Schule für Elite-Schüler, wenn man so will. Aber eben die Methoden da, wie wir gerade schon im Text gehört haben, sind nicht ganz beliebt bei den Schülern. Und naja, es ist so eine Schule, wo eben die Jugendlichen nicht wirklich freiwillig hingehen, sondern eher, weil die Eltern es wollen. Es ist so eine Schule, wo du hingehst, wenn du sehr reiche Eltern hast, die sagen, Kind, wir haben schon mit 3 Jahren, haben wir schon deinen Lebensplan geschrieben. Du hast quasi keinerlei Eigen- und Selbstbestimmung mehr, sondern du gehst dann in die Schule und mit 22 übernimmst du meine Firma und wirst dann Chef und mit 70 darfst du sterben. So. Solche.
Ist allerdings auch, ich weiß es gerade gar nicht, wird am Anfang gesagt, zu welcher Zeit der spielt?
Ich meine nicht wissentlich.
Weil ich habe so ein bisschen das Gefühl bekommen, dass es halt so in den 50er, 60ern.
Ja, hätte ich auch gesagt, Amerika, so 60er rum, 60er,
70er. Wo dieses ganze Familien übernehmen und der Vater ist derjenige, der Patriarch und so, ja noch deutlich, deutlich stärker verankert.
Ja, genau, ja, ja. Absolut, absolut. Du merkst auch, es kommt aus so einer, ein bisschen aus so einer Nachkriegszeit einfach immer noch so, also noch sehr, sag ich ja, diese Machtstrukturen, ne? Alles hat noch so klare Ordnungen, so Herr im Haus, Kind dazu gehorchen, sonst gibt's direkt eine Backpfeife, das meine ich halt, ne? Davon strotzt der Film ja geradezu. Und diese Schule halt mit ihren ganz harten, klaren Regeln und bei jedem Verstoß gibt's eins auf den Arsch, übertragenen Sinne. Und du hast ja dann alles zu halten und alles hat seine genaue Ordnung und Abläufe und so weiter. Und in so einem Konstrukt werden da eben diese Schüler in dieser Schule gelehrt, so auch durchs Leben zu gehen, später auch, ne? Also das prägt natürlich. Sie sind eh schon vorgeprägt aus dem Elternhaus und die Schule macht da ja nahtlos weiter im Endeffekt. Und wie gesagt halt, ne, die Eltern haben ihre Kinder vielleicht durchgeplant, so, die eigene Meinung ist irrelevant, immer das zu lernen, was die Lehrer da einem sagen nach Lehrplan, und dann gehst du wieder raus und bist gezüchtigt im Endeffekt. Und so eigenes Denken, freie Meinung wird abgelehnt und schadet auch im Endeffekt, ne? Also hör auf zu denken und halt dich einfach an das, was sie dir sagen. Und Sündenböcke sind halt immer so die Rebellen, und alles, was irgendwie aus dieser Reihe, aus dieser Norm ausbricht im Endeffekt, ist nicht zu akzeptieren und gesellschaftlich ja auch verpönt. Und dann hast du halt eben jetzt eben diesen Keating, der A, es kommt ja relativ schnell raus, ist auch kein Spoiler in dem Sinne, der selber früher an der Schule war als Schüler und der dort jetzt eben als Lehrkraft zurückkehrt. Und das heißt quasi, A, er kennt ja auch diese Methoden von Welton noch selbst von früher und fand die höchstwahrscheinlich nicht so geil, da er überhaupt nicht der Typ dafür ist, Und man merkt ja recht schnell, dass er da auch raussticht. Ne? Er ist ja auch eine ganz andere Persönlichkeit als die anderen Lehrer. Die anderen Lehrer sind, die kannst du als Schablone eigentlich auf die Eltern der Kids legen, wenn du mal welche von denen kennenlernst und so.
Er hat halt keine grauen Haare.
Das wird sein, er ist kein Boomer. Nee, und du merkst recht schnell, ja, er hebt ja ganz ab, er sitzt einfach mal locker auf dem Tisch und er lässt die Beine baumeln und er ist einfach ein grundanderes Wesen als alle anderen Erwachsenen in diesem in dieser Einrichtung. Und der Name des Filmes kommt ja aus diesem Club, den es auch im Film gibt, und dem gehörte er auch damals in dieser Schule eben an, der Club der Toten Dichter. Es war eben ein Club, der sich außerhalb der Schule heimlich getroffen hat, um da Poesie zu rezitieren, vorzutragen, ein bisschen so die Gedanken freien Lauf zu lassen, einfach mal für einen Moment auszubrechen aus dieser Schulstruktur im Endeffekt.
Da würde ich gerne einmal kurz einhaken.
Ja, gerne.
Wir haben ja schon bei Midsommernachtstraum mitbekommen, dass du ein großer Poesie-Fan bist.
Ich jeden Abend stehe ich hier und frohlocke mit meiner Bibel, was auch immer.
Man sollte mit der Bibel nicht immer frohlocken, aber du, jeder hat seinen Fetisch. Wie sehr hat dich das genervt?
Gar nicht.
Super.
Gar nicht, weil es hier ja einfach nur Teil der Geschichte war, aber der Film war ja selbst kein Gedicht, also es war ja nicht ein Gedicht vom vorgetragen, sondern die Gedichte, da komme ich gleich noch zu, die Gedichte hatten ja einfach, die hatten ja hier einfach eine Botschaft und eine, die dienen ja hier einer anderen Sache, als einfach nur den Wortlaut oder den Text des Films wiederzugeben. Von daher hat mich nicht gestört. Aber wo du Sommernachtstraum schon sagst, ne, der kommt ja in dem Film auch vor. Ne?
Also. ich wusste das überhaupt nicht mehr. Und ich hatte mir diesen Film extra gekauft, weil ich ihn dir mal mitgeben wollte. Und ich glaube, ich habe die beiden sogar relativ schnell hintereinander gesehen und war so, oh, da stimmt ja was.
Ja, da musste ich auch ein bisschen schmunzeln. Aber darauf kommen gleich nochmal zu sprechen. Wie gesagt, der Club, du tippst sehr laut.
Oh, tut mir leid.
Alles gut. Ich denke, das ist halt irgendwie, es ist eine Katze, aber du bist du. Und wie gesagt, dieser Club ist ja da im Endeffekt so ein kleiner Befreiungsversuch, zumindest zeitweise aus diesem Konstrukt auszubrechen. Und die Schüler gründen sie finden das heraus, dass er auch da drin war, und sagen dann, sie gründen das wieder, sie machen den wieder auf, den Club, um auch selbst eben nach seinen Methoden so ein bisschen eben auszubrechen. Und er, wie gesagt, jetzt kommen wir auf deinen Einwurf, er ist halt jemand, der Poesie und Gedichte dazu nutzt, so den Geist zu befreien, Kreativität anzuregen, sich von Konventionen freizumachen. Und er lehrt eben nicht nach Lehrplan, nach Büchern, er lässt sie nicht einfach irgendwas rezitieren, sondern sie sollen unter seinen Fittichen, sie sollen selber kreativ werden, sie sollen selber Gedichte schreiben, sollen selber sich Geschichten ausdenken, irgendwas sich vom Herz schreiben und das Ganze eben dann auch vortragen in der Klasse. Und er will
sie sollen halt auch einfach selber nachdenken.
Ja, das meine ich ja. Ne? Er will sie selber einfach zum Nachdenken anregen. Er will sie damit auch einfach fördern, dass sie A, selbstsicherer werden und B, auch aus sich rauskommen. Und wie gesagt, er will sie ja einfach vom Kopf her wegbringen davon, dass eben alles nach Plan laufen muss und alles nach Schema. Und das versucht er eben auf diese Poesieweise. Und er glaubt halt nicht an diese strikten Lehrmethoden, wie gesagt, weil er sie halt auch selber von früher noch kennt und sie einfach nicht teilt. Und Er ist ja auch einfach jemand, der sagt, ich setze das lieber so um, wie ich glaube da dran. So, es ist zwar nicht nach Lehrplan, und er sagt ja auch lieber so für sich, wenn ich hierfür auf den Sack kriege, dann gerne so, ne? Aber ich mache das so, wie ich das will, und ich mache das so, wie ich denke, dass es für euch am besten ist, so für die, meine Schüler. Und dann hast du halt eben die Figur von Todd, also Ethan Hawke, der ist ein sehr schüchterner Junge, zurückhaltend. Eigentlich genau das was Keaton halt formen will, ne, wo er will ihn aus der solche Kids wie Todd will er aus der Reserve ja locken mit seinen Lehrmethoden. Und der ist halt sehr schüchtern, zurückhaltend und ängstlich und versucht sich da so ein bisschen eben überhaupt erstmal dieser Schule so zurechtzufinden, seinen Platz zu finden. Und man merkt halt so, dass er schon sehr auch an der Gruppe hängt, ne, also er ist ja dann froh, wenn er dann da auch irgendwie Anschluss findet und das irgendwie so ein Team wird, wo er sich ein bisschen reinfinden kann. Und und findet eben diese Sicherheit durch Keatings Lehrmethoden so ein bisschen. Und er ist ja Zimmergenosse eben von der zweiten Figur von Neil Perry. Und ja, die beiden sind gute Freunde und ja, teilt sich eben dieses Zimmer da im Internat oder in dieser Schule. Und Perry, jetzt kommen wir auf Midsommernachtstraum wieder zu sprechen. Perry ist ja so ein Schüler, da merkst du, er ist so ein bisschen das Gegenteil von Todd. Er ist sehr offen eigentlich und sehr
extrovertiert,
genau, und sehr, sehr experimentierfreudig und so. Und er hat halt einen Traum, er möchte unbedingt am Theater spielen. Er möchte im Theater spielen und möchte performen und
aber das ist ja auch erst eine Sache, die dadurch geweckt ist, dass halt Keatings
und ja, doch so natürlich. Deswegen sage ich, das habe ich jetzt vorweggenommen, ne? Also seine Methoden zeigen den Jungs ja überhaupt, dass sowas möglich eben ist. Und ja, er ist auch so halt genau eigentlich wie alle eben, er ist ausschließlich da, weil natürlich seine Eltern das wollen und er hat auch ganz, ganz strenge Eltern, die auch eben ihm das untersagen, dass er solche Träume eben auslebt und Theater kommt ja überhaupt nicht in Frage und lieber, weiß ich nicht, sperre ich dich in den Wandschrank, ist noch dem Motto. Und er lehnt sich aber halt gegen diese Autorität auf und will seine Träume eben verfolgen, dadurch, dass er diesen Schub da bekommt durch Keating. Und dann ist mir noch was aufgefallen, ich weiß halt nicht, es kommt nicht so richtig durch. Ich bin mal gespannt, was du dazu sagst. Da bin ich jetzt wirklich sehr gespannt. Mhm. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, ich glaube, der Charakter soll auch homosexuell sein.
witzigerweise habe ich gerade über die Letterboxd-Review dazu gescrollt.
Okay.
Da hat nämlich jemand geschrieben, so dieser Film wäre einfach sehr, sehr anstrengend und overrated, wenn man das Ganze nicht auch als als Repräsentation, also ich lese es einfach mal vor, a heartbreaking representation of coming out while dealing with the oppressive forces of classic masculinity and compulsory heterosexuality. Also
okay, also weit würde ich jetzt nicht gehen.
Aber ich verstehe das.
Ja, ich weiß schon, wo es herkommt, aber ich hatte den Vibe auf jeden Fall auch. Also ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich so die Intention war, aber ich hatte das Gefühl, wie gesagt, sag mir gerne, wie deine Meinung da ist, ob du es auch so wie wahrgenommen hast, jetzt ohne das zu lesen. Also ich wusste es, ich habe es auch nicht gelesen vorher. Ich hatte das Gefühl, da steckt was. Also ich habe nicht das Gefühl, dass jetzt irgendwie Neil und Todd irgendwie angebandelt haben auf der Ebene. Aber ich hatte schon das Gefühl, dass sie auch gerade so als männliche Freunde waren sie sehr, einfach sehr herzlich miteinander. Und ich habe das Gefühl, Neil, also er hat, wie gesagt, er hat keine Charakterzeichnung, wie jetzt Filme gerne mal homosexuelle Männer darstellen. Überhaupt nicht. Aber er hat so einen weichen Charakter. Und ich finde, da, so in manchen Szenen kommt das so ein bisschen durch.
Also habe ich jetzt nicht drauf geachtet, ich kann es aber absolut verstehen, woher es kommt. Mhm. Also ja, das stimmt. Also es wirkt tatsächlich wie so ein bisschen das, jetzt nicht das Coming Out, aber das Aufblühen einer homosexuellen Beziehung. Das könnte man da durchaus reinlesen. Ich bin jetzt gerade mal am Gucken, denn es gibt wohl auch ein Buch dazu. Jetzt weiß ich nicht, was vorher war und vielleicht hier. Das Buch richtet das Augenmerk auf Neil Perry und Todd Anderson gleichermaßen. Also, da kriegt man vielleicht einfach mehr mit.
Ja, vielleicht. Also, es ist auch ja nicht ausschlaggebend, aber das ist mir auf jeden Fall aufgefallen. Und es macht ja aber auch im Kontext wieder Sinn, weil das passt ja auch komplett dazu, dass halt eben er als so auch so aus der Coming-of-Age-Gedanken eben, Er erlebt aber auch gleichzeitig eben in so einer Welt, wo er zum Beispiel das niemals sagen könnte, weil er weiß, dass zum Beispiel seine Eltern ihn dann wahrscheinlich einfach rauswerfen würden instant oder so. Also das merkst du ja auch so, das passt ja zu dieser Thema eben Regeln, Machtstrukturen, ne, und eben dann gerade auch aus der Zeit. Das ist eben etwas, was da nicht einfach auf den Tisch gelegt wird, so. Und ich finde, das schwingt da schon so ein bisschen mit, gerade bei ihm als Figur eben.
Ja, absolut, verstehe ich.
Und ja, und aber er lehnt sich ja wieder trotzdem auf, macht das auch mit dem Theater und so. Also man merkt halt so immer, der Film macht das so schön, dass man erstmal merkt, dass diese Methoden von Keating einfach Früchte tragen. Nicht immer, nicht immer im Big Bang und alle sind jetzt sofort irgendwie rebellisch und rennen mit nackt durch den Schulhof oder so. Sondern in so kleinen Momenten, ne, die immer so, also Stück für Stück irgendwie trauen sich die Jugendlichen halt hier und da mehr und hinterfragen einfach Dinge und lehnen sich eben halt so in ihrem kleinen Kosmos, den sie haben, so in ihrem kleinen Bereich, was sie können, lehnen sie sich halt so auf so ein bisschen. Und ja, möchte jetzt auch dann eigentlich jetzt nicht viel weiter wirklich über die Story reden, weil ich bin sicherlich auch nicht immer noch nicht der Einzige, der den auch noch nicht gesehen hatte oder ja, ein paar von unseren Zuhörern kennen ihn vielleicht trotzdem auch noch nicht. Deswegen werde ich jetzt mal nicht weiter auf die Story an sich eingehen, aber eben es kommt dann am Ende trotzdem natürlich noch, wie es kommen muss und es gibt eben noch ein dramatisches Ende, einen dramatischen Abschluss.
Ich glaube gerade das Ende kennt man, glaube ich, inzwischen, weil es auch so häufig in der Popkultur zitiert wurde.
Mag sein, aber ja, also das ganze Ende meinst du? Ja, das können wir da können wir reden, aber das davor quasi, ne? Das Vorende, das möchte ich jetzt nicht spoilern.
Oh, Captain, direkt Gänsehaut.
Das möchte ich jetzt nicht spoilern davor, aber wie gesagt, es kommt halt noch zu einem Eklat. Es es geht quasi im Endeffekt geht es darum, dann die, denen diese Methoden nicht passen, kriegen leider am Ende so mehr oder weniger wieder die Oberhand. Ne? Man merkt einfach trotzdem, dass in dieser Zeit, in der Film spielt, und auch ein Mann, so ein Lehrer, kann dieses Konstrukt nicht zerstören, leider. So, das ist so ein bisschen das Learning aus dem Film. Das ist halt schon halt sehr traurig auch. Und es gibt dann eben auch echt ein paar sehr rührende und wirklich auch schockierende Momente und so. Und das macht er wirklich total toll. Und macht das aber trotzdem auch sehr organisch und jetzt ohne irgendwie zu tearjerken, sondern der Film hat einen sehr schönen Verlauf, wie er so mit den verschiedenen Aspekten, Figuren und dann eben auch Stimmungen spielt. Und er stolpert da nicht so durch, sondern macht das ganz, ganz gekonnt, punktuiert, aber auch sehr natürlich eben. Und
ich muss die Frage stellen. Ja. Hast du geheult?
Nicht geheult wie ein Schlosshund, aber mir kamen schon ein paar Tränen, ja.
Ja, gut. Ansonsten hätte ich dich jetzt als emotionskalten Menschen abgestempelt.
Wurde ich gerade auf Twitter erst die Woche wieder dreimal so genannt, ja. Weil ich bei
unter anderem von mir.
Weil ich bei 1917 im Kino nicht geweint habe.
Ach ja, nee, da habe ich mich rausgehalten, die Filme habe ich noch nicht gesehen, aber
Ich heule auch nicht bei Call of Duty Zwischensequenzen, also kann ich leider auch nicht bei 1917 heulen, tut mir leid. ja, nein, natürlich. Also da gab es dann gerade am Ende. Ich hab so ein, zwei Mal habe ich so ein bisschen feuchte Augen gehabt aus so schönen Momenten und einmal doch sehr tränenreich bei einem schlimmen Moment. Und ja, über das Ende können wir gerne nochmal sprechen dann, denn so trotz allem irgendwie findet der Film am Ende ja nochmal das heißt, wenn wir jetzt drüber reden, spoilern wir das Ende trotzdem. Wollen wir es machen oder nicht? Ist jetzt die Frage.
Also man könnte ja zumindest sagen, also ich glaube, du meintest es ja schon, die Bösen gewinnen die Oberhand.
Das kann man halt so sagen, so, ne? Also,
und der Klappentext hat ja auch das schon so ein bisschen vorweggenommen. Dass das nicht positiv endet, ist klar. Und dieses Oh Captain, mein Captain
ist halt popkulturwürdig, ne? So.
Allein bei How I Met Your Mother wurde das schon zitiert. Ja. Und
es geht im Endeffekt halt darum, ganz am Ende des Films, sagen wir es einfach mal, ohne jetzt genau ins Detail zu gehen, zeigen so die Schüler, die Keating über den ganzen Film eben die ganze Zeit so geprägt hat und der sie begleitet hat eben über diese kurze Zeit. In dieser kurzen Zeit aber geschafft hat, ihnen viele Augen zu öffnen und Dinge in den Kopf zu setzen, die sie sicher ihr ganzes Leben nicht vergessen werden und damit vielleicht auch ein besseres Leben führen werden als die, die ihn nicht hatten im Unterricht. Zeigen ihm quasi, geben Soli und zeigen ihm sehr, sehr rührend und sehr gänsehauterregend ihre Solidarität, indem sie eben, ja, er sagt am Anfang des Films, er möchte angesprochen werden mit Oh Captain, mein Captain. Und am Ende des Films eben, stehen alle nochmal auf, steigen auf ihre Schulpulte und grüßen ihn quasi mit dieser Floskel, bevor er sich quasi von ihnen verabschiedet. Und das war schon ein geiler Moment so.
Und vor allen Dingen, weißt du, warum diese Szene so unfassbar großartig ist? Weil eben nicht alle aufs Pult steigen.
Ja.
Wäre das irgendein anderer Drehbuchautor, Regisseur gewesen?
Die Klasse aufstehen.
Genau. Aber hier ist es halt so, dass tatsächlich auch Menschen aufs Pult steigen, von denen man es nicht erwartet hätte. Aber
viele aus der Klasse bleiben auch einfach sitzen, weil sie Angst haben.
Ja, weil sie Angst haben, halt, dass sie diese Repressalien bekommen, ja.
Und es sind dann halt nur ein paar Leute, die sich darauf stellen. Aber dadurch wird das Ganze so emotional noch viel stärker.
Total, irgendwo. Ja. Und es ist im Endeffekt, es ist ja der harte Kern, ne? Es ist ja quasi der Club eben. Und da waren nun mal nicht alle drin. Natürlich erreichst du nicht jeden. Das wäre ja auch völlig falsche Darstellung, so.
Aber auch zum Beispiel der Typ, der sich über den Film halt mehrmals über den Unterricht lustig gemacht hat, der steht am Ende trotzdem auf.
Ja. Ja, ja, weil das, dann hat sie ihn in dem Moment erreicht. In dem Moment hat sie ihn dann doch erreicht, so. Und, aber es gibt eben auch welche, die gesagt haben, die da sitzen und sagen, nein, ich will hier, ne, ich kann meine Eltern nicht enttäuschen, ich will hier nicht runterfliegen von der Schule, weil der Lehrer ist ja mit im Raum und schreit die ganze Zeit rum, so runter von euren Pulten. Und ja, die einfach dann, diese Eier nicht haben im Moment und zu sagen, so doch, so, du hast uns hier was Geiles beigebracht, so, das hast du verdient. So, und die es halt nicht können, so, und ja, absolut, finde ich auch, und die Szene wirklich, ich kannte die trotzdem natürlich, also vom Hörensagen und so, und dann sicher auch mal ein Bild gesehen, aber ich habe sie noch nie mir auch irgendwie angeguckt auf YouTube oder so vorher, also ich kannte sie in Bewegt nicht und natürlich auch nicht, ne, wenn du sie dann im Kontext ganzen Films natürlich auch erlebst, ist natürlich auch nochmal was ganz anderes, als sich nur die Einzelszene anzuschauen, und da hatte ich schon echt Entenhaut, so, ne, also.
Das war schon, ist super krass.
Das ist schon echt sehr, sehr gut, ja, ja. Also wirklich, ich kann auch ganz abschließend jetzt noch schnell hinterherhauen. Also alles, was ich erwartet habe, habe ich bekommen. Die Befürchtungen waren wieder mal zum Glück nicht gegeben so. Und mein Respekt vor dem Film ist sehr, sehr hoch, weil er wirklich eine er ist nicht mal so komplex. Er macht ja eigentlich was. Er ist so ein No-Brainer-Film. Er ist so. Eigentlich sollten wir alle so denken wie er und eigentlich sollten alle Menschen so offen und herzlich und das Gute in den anderen sehen wollen und so weiter. Aber es ist halt nun mal nicht so. Und der Film erzählt das halt echt auf eine total schöne, sag ich ja, und sehr ungezwungene Geschichte. Der Film funktioniert einfach und das wirkt alles nicht gestaged. Und das wirkt alles so also natürlich. Natürlich eben auch weil die Schauspieler großartig sind. Der hat einen starken Cast. Der hat einen tollen Soundtrack, der das Ganze echt auch total unterstützt und trägt. Der hat tolle Figuren, einfach die interessant sind, die, wie gesagt, ne, aus denen du was rauslesen kannst, ohne dass was gesagt wird, einfach da liegt einfach die ganze Zeit was in der Luft, gerade eben zwischen den Jungs. Und ob du ihn jetzt als Klickenfilm siehst oder eher doch als dann so der Geist, die, oder sag ich mal, der Weg des Einzelnen, so wie jeder für sich das Ganze mit sich ausmacht und so weiter. Das kann man für sich irgendwie entscheiden, auf wen man sich da fokussiert oder ob man die Gruppe als Ganzes irgendwie nimmt. Aber der hat echt so viele schöne Details und ruhige Momente, obwohl der ja auch, wie gesagt, ist, ne, er hat auch nicht so viele Sets und so. Also es spielt sich immer viel an denselben Orten, aber auch das macht's ja aus, weil du merkst eben diese Isolation dieser Schule und, ne, immer am gleichen Fleck mit denselben Leuten. Und denselben Nachrichten und Botschaften, die du eigentlich den ganzen Tag mitbekommst, und der versucht dann da irgendwas anderes mal mitzunehmen, als immer diese Lehrbuch-Geschichten. So, das macht er halt wirklich sehr, 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 sehr gut. Und also ich bin echt super begeistert, fand den wirklich großartig. Und muss bei mir auch auf jeden Fall noch in die Sammlung irgendwann. Ha. Ist verdient auf jeden Fall. Also, ja, mit zu Recht ein Filmklassiker, und jeder, der ihn nicht kennt, bitte Club der Toten Dichter gucken.
Ich finde es auch noch so, halt jetzt im Kontext des Podcasts und sowas, dass wir sowas besprechen. Es ist ja genau das, was Keating wahrscheinlich nicht gewollt hätte, sondern es ist mehr fühlen als halt analytisch rangehen.
Mhm, genau.
Ich liebe diese das Anfangsding, wo sie den, ich habe es hier gerade, weil ich die Wikipedia-Seite auf habe, das Essay vom Verständnis der Lyrik, wo sie das rausreißen sollen.
Mhm.
Es ist, ich habe den Film das erste Mal, glaube ich, mit 16 oder 17 gesehen. Oder 15? Irgendwie so in dem Bereich. Und ich glaube, der hat tatsächlich auch so ein bisschen was dazu beigetragen, dass ich sowas wie, ich finde Gedichte und Lyrik immer noch nicht großartig, aber dass ich dann in der Oberstufe zum Beispiel Spaß an Die Räuber hatte, dass ich das ein fantastisches Buch fand. Ich glaube, da hat der Film sehr viel für getan.
Mhm, verstehe.
Und das kann man einfach, ich fühle den auf ganz, ganz verschiedenen Ebenen. Es ist ein großartiges Stück Kino. Dann Robin Williams, ey, alleine diese Szene, wo er Ethan Hawke die Augen zuhält, sich um ihn rumdreht, die Kamera mitkommt und er ihn motiviert, seinen gedankenfreien Lauf zu lassen. Und hast du ihn auf Deutsch oder Englisch geguckt?
Auf Englisch.
Ich habe ihn auf Deutsch geguckt jetzt. Und alleine, es ist, natürlich geht dadurch, glaube ich, so ein bisschen was verloren, weil es geht ja auch um Lyrik und das lässt sich nur meist schwer übersetzen. Aber wie Ethan Hawke dann so Sachen sagt, wie ein zahnschwitzender Verrückter. Es ist, es ist super schön.
Wie er eben da in der Klasse ist, wo er nicht weiß, was er sagen soll und ihm dieses Bild zeigt, ne? So,
genau.
So, what is it? A man. What a man. Give me something more. A madman. More. Und schreit die da so an, so, überleg dir irgendwas. Es muss keinen Sinn machen. Sag einfach irgendwas. Und so. Es ist richtig gut, ja.
Und das Einzige, was halt diesem Film anzukreiden ist, dass er die Vorlage für den Vorstand der Wandtattoo-Inhaber ist. Fucking Carpe Diem, ey.
Ja, gut. Muss man durch, ne? Für einige Steißbein-Tattoos auch verantwortlich wahrscheinlich, ne? Ja, wir könnten natürlich jetzt noch, ich hab auch so ein bisschen halt noch so Essay gelesen und so, wir könnten jetzt noch absteigen in die, was da alles noch rezitiert wird, und weil irgendwie, was sie am Ende auch noch dann vorlesen, zum Beispiel, das ist auch, die haben ja auch, wie gesagt, dieses Buch über die Lyrik, das ist aber gar nicht das Original, sondern was die eigentlich vorlesen, ist nämlich auch noch von einem anderen, und da gab es noch ein paar Sachen irgendwie, die noch ganz gute Funfacts sind, aber dann werden wir morgen nicht fertig, weil da so viel noch rauszuziehen ist, was diese Gedichte und alles angeht und die Autoren, die sie da auch vor allem verwendet haben und warum und so weiter. Aber das soll mal, cool. Das soll mal bitte irgendwelche anderen Filmwissenschaftler, zum Beispiel unsere Kollegen vielleicht von Projektionen klären. Ich glaube, da leben wir uns jetzt zu weit aus dem Fenster. Aber auch da gibt's noch ganz viel, wenn man da sich mit für interessiert, vor allem eben gerade wenn man sagt, Poesie interessiert ist, kann man da auch noch einige Sachen definitiv nachlesen, die sehr, sehr interessant sind zu der Entstehung da, um die ganzen Verwendungen im Film,
Ich finde es übrigens eine absolut, also erstens, was man noch sagen sollte, das auf dem Tisch stehen und Oh Captain, mein Captain wurde dann 2014 leider gemacht, als Robin Williams sich, also als er Suizid begann. Das ging dann durch die Medien als, ich sag mal, Anerkennung. Und ich finde es eine absolute Schande, dass der Film nur, in Anführungszeichen, den Oscar für bestes Originaldrehbuch bekommen hat. Denn den wirst du demnächst mal bekommen. Ich habe den anderen Film, der bester Film gewonnen hat, aus dem Jahr habe ich mir neulich mal angeguckt, der hat einen Scheiß gegen dieses Ding.
Okay. Bin ich gespannt. Also ich könnte jetzt nachgucken, aber
naja, es ist Miss Daisy und ihr Chauffeur.
Oh, ey. Ja, also ich mir sagt das was, ich weiß gar nicht, ich habe den nicht gesehen.
Laut Letterboxd kennst du ihn
früher
noch nicht.
Vielleicht mal rein. Also nee, ich glaube aber nicht. Aber vom Namen her kenne ich ihn auf jeden Fall, ja.
Also wirklich, ich kenne, glaube ich, nicht viele andere Filme aus dem Feld, aus dem Jahr. Aber mein Gott, es ist halt auch einfach ein Herzensfilm von mir, wie man vielleicht merkt.
Nee, gar nicht. Doch, absolut. Und ich kann es verstehen. Ich kann es verstehen und ich bin jetzt Fan.
Oh, ey. Wenn ich dann jetzt durch den Wikipedia-Artikel scroll und dann sowas lese wie, mögen die filmischen Mittel noch so gekonnt sein, Keatings Figurenzeichnung bleibt unglaubwürdig. Ey.
Setzen 6.
Ja. Der hat dann auch einfach nicht verstanden, was Mr. Keating wollte. Nun ja.
Der wäre am Ende sitzen geblieben.
Ja, genau. Ey. So.
Kommen wir zur Übergabe.
Zur Übergabe. Soll ich anfangen? Ja, ne?
Mach mal.
Der Film, den du heute von mir bekommst, den habe ich selbst erst vor kurzem gesehen. Ich hatte den allerdings schon länger irgendwie auf der Pfanne. Aber er ist jetzt bei Prime verfügbar. Ich weiß nicht, ob er da in beiden Sprachen ist. Ansonsten, wenn man bei YouTube nach dem Film sucht, findet man auch durchaus eine englische Version davon. Und ich habe sehr lange nach einem passenden Plakat jetzt gesucht, weil viele Plakate nehmen den Dreh an dem Film vor. Das heißt,
ich sollte nachher nicht googeln.
Bitte nicht, sondern guck ihn dir einfach an, auch ohne dir jetzt irgendwas dazu durchzulesen. Und dann bin ich gespannt, wie er auf dich wirkt. Alles klar? Mhm. Du darfst dir folgenden Film angucken.
Mich irritiert jetzt schon das R-Rating auf dem Plakat.
Ja gut, jetzt das habe ich jetzt nicht gesehen, aber ja.
Heathers. sagt mir gar nichts. Mit Winona Ryder und Christian Slater.
Was super merkwürdig ist.
Und die Frisuren auf dem Plakat sagen mir, der Film ist auf jeden Fall älter.
Ja, der ist aus den 80ern. Mhm. 88, wenn ich mich nicht irre. Die ganze Story dahinter, wie ich dazu gekommen bin und so weiter und so fort, die werde ich mir fürs nächste Mal aufsparen, weil es ist ein bisschen, es ist sehr witzig. Aber es ist ähnlich wie Princess Bride, glaube ich, eine Sache, die in den USA super bekannt ist. Und außerhalb kennt das kein Schwein. Oder nur sehr wenige.
Ich bin auf jeden Fall kein Schwein, ich kenne es nämlich nicht. Aber gut, gucke ich Heathers. Bin ich gespannt. Öfter mal was Neues. Dann darfst du. Du darfst dir einen Oscar-Film angucken.
Oha.
Und ich bin sehr gespannt, wie der dich, ob er dich, wie er dich mitnimmt. Und ich kam darauf einfach wirklich, ich meine, wir haben gerade schon darüber gesprochen, im Kino ist gerade Krieg.
Krieg auch noch Krieg.
Aber der ist nicht scheiße, aber der, das ist nicht der Krieg, wie ich ihn mir auf der Leinwand zumindest wie inszenatorisch vorstelle, sage ich mal, oder wie ich, wie er mich berührt oder packt oder mitnimmt. Und bei dem, den du gucken wirst, ist das, sieht das ganz anders aus. Auch wenn man auch sicher, auch da sicherlich Kritik finden kann, die können wir dann in der nächsten Folge besprechen. Und auch da Dinge sicherlich ankreiden kann, die er vertritt. Aber trotzdem ein Film, den man sehen sollte, gesehen haben sollte. Von daher guckst du fürs nächste Mal Folgendes.
Ja, habe ich mir nach der Ausführung jetzt schon fast gedacht.
Das geht gar nicht, dass der nicht auf deiner auf der Gesehenliste steht. Von daher, bitte mal nachholen.
Ich kenne den Anfang natürlich.
Ja, den kennt jeder.
Das habe ich irgendwann mal gesehen. Ich gucke mir Saving Private Ryan an. Also der Soldat James Ryan. Mhm, ja. Du wirst lachen. Das passt nämlich sehr, sehr gut auch in eine andere Podcast-Vorbereitung. Aber da erst im Sommer wahrscheinlich mehr zu.
Okay. Bin gespannt.
Ich auch. Das wird richtig merkwürdig nächste Woche, nächstes Mal.
Heathers und Krieg.
Ja, naja, guck dir den Film an.
Wenn Winona Ryder nachher im Panzer durch die Normandie fährt, gucke ich sehr komisch, ja.
Ja, ich müsste lügen, wenn ich sagen würde, habe ich richtig Bock drauf. Aber es ist halt dieses, ja, kann ich es mal abhaken, schön.
Du, wie gesagt, ich bin einfach wirklich sehr gespannt, wie er dich, wie einfach dir gefällt, an Anführungszeichen. Das ist halt immer so das Ding bei so vielen Filmen, ne? Aber wie gesagt, ich kam einfach gerade drauf, weil ich halt 1917 war und der hat mich einfach emotional wirklich fast komplett kalt gelassen. Und das, obwohl er ja diesen One-Take-Look hat und so nah dran ist und so weiter und ich, nee, irgendwie halt war der war zu gestaged, es war zu inszeniert. Und Soldat James Ryan, der hat Pathos, wie gesagt, und so, da und müssen wir gar nicht drüber reden, da können wir nächstes Mal drüber reden, ohne so, ich kann gar nichts wegnehmen. Aber als Kriegsfilm gibt's da so viele Szenen, wo ich einfach jedes Mal wieder so einfach komplett da sitze und kaum atmen kann, weil das einfach so unangenehm und packend und boah ist. Und der hat einfach eine ganz andere Sogwirkung jedes Mal. Und ich bin sehr gespannt, ob das bei dir auch eben funktioniert oder nicht.
Ich auch. Nur damit wir das schon mal vorwegnehmen können. Wie fandest du Dunkirk? Hatten wir das nicht mal schon?
Mag sein, sehr langweilig. Dem habe ich halt auch die Inszenierung und so gegeben, aber ich fand den sehr rudimentär und da du ja keine Identifikationsfiguren im Film hast und so, es war mir auch alles zu, das war nur so um des Inszenierungswillen irgendwie. Ich fand den sehr langweilig.
Okay, gut. Dann sehen wir das ja ähnlich. Dann bin ich sehr gespannt, wie mir Private Ryan dann gefällt.
Na gut, dann nächstes Mal whatever und Krieg. Ja.
Das sieht man schon am Poster Highschool und Krieg.
Highschool und Krieg. So könnte die Folge heißen. Aber das schauen wir mal auf Twitter, was ihr da draußen votet fürs nächste Mal.
Gute Idee, werde ich mir direkt aufschreiben.
vielleicht erinnern wir uns wieder dran, öfter mal wieder das Voting rechtzeitig einzustellen.
Naja, habe ich dieses Mal.
Hallo? Ja, du. Ich denke aber nicht dran. Na gut, dann haben wir es für heute.
Jo.
Dann bedanken wir uns ganz recht herzlich fürs Zuhören. Nochmal willkommen in 2020. Wir hoffen, ihr bleibt uns auch dieses Jahr gewogen, wie man so schön sagt. Und ja, folgt uns auf Twitter und Instagram für Updates, wie gewohnt. Und wenn ihr uns irgendwas schreiben wollt, macht's entweder über die Kanäle oder an post@schaubefehl.de per E-Mail, falls ihr uns irgendwelche netten oder bösartigen Wörter schreiben wollt. Ansonsten gerne iTunes-Bewertung, dies, das, bla. Ihr kennt den ganzen Mist. Hast du was hinzuzufügen?
Sonst hätte ich jetzt die iTunes-Bewertung einfach noch aus Spaß hinzugefügt, aber das hast du ja schon gemacht. Also
direkt den ganzen Abwasch.
Ja, ich habe das eh gerade auf. Wir können ja mal gucken. Dieses Jahr hat uns, wurden wir 22 Mal über Apple Podcasts runtergeladen.
Dafür, dass es die erste Folge ist, ist gar nicht so schlecht.
Naja, ich habe jetzt nur dieses Jahr geguckt.
Ja, meine ich auch. Dafür, also, dass wir bis jetzt keine Folge gedroppt haben. Haben zumindest ein paar Leute nachgehört, ist ja immerhin etwas.
Aber im Vergleich dazu halt 145 Mal über Spotify.
Ja, gut. Man möchte ja vielleicht behaupten, dass mittlerweile iTunes nicht mehr ganz relevant ist, aber
Was?
Ich lehne mich ja nicht aus dem Fenster. Nein, das sehen wir in so einem gesamten Netzwerk. Alle Podriders-Kollegen sehen das. Spotify läuft da den Leuten echt einen Rang ab, ja.
Das ist super krass.
Ja. Spotify ist der Place to be. Ja, viele hören halt die Musik darüber und denken sich dann, warum zwei Apps, wenn ich alles in einer haben kann. Das ist ja auch nicht verwunderlich. Gut, in dem Sinne. Wir gucken Filme, ihr guckt Filme und dann hören wir uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, macht es gut.
Tschüss.
There's a saying in the West that a cowboy is a man with guts and a horse. This is the story.
Hot corn, cool corn, bring along a dimmy down. Hot corn, cool corn, bring along a dimmy down. Hot corn, cool corn, bring along a dimmy down. Farewell, Uncle Bill, see you in the morning, yeah.